Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um die Immobilie als Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente, die wird für viele Menschen später wahrscheinlich nicht ausreichen. Deshalb stellen sich immer mehr die Frage, wie kann ich zusätzlich fürs Alter vorsorgen? ETFs, betriebliche Altersvorsorge, Eigenheim oder auch die vermietete Immobilie werden dann oft genannt. Aber funktioniert das wirklich? Darüber sprechen wir heute und schauen uns an, wann eine Immobilie tatsächlich eine zweite Rente sein kann. Dazu habe ich Björn Petzold, unseren Spezialisten für Baufinanzierung aus Mettmann, eingeladen und er hat ganz viel Input für uns dabei. Hallo und herzlich willkommen, Björn.
Hallo, liebe Anna, schön wieder bei dir zu sein.
Schön, dass du wieder dabei bist. Schauen wir uns doch mal die Rentendebatte an. Die ist ja immer und überall präsent eigentlich und viele Menschen haben das Gefühl, dass die gesetzliche Rente allein nicht ausreichen wird. Wie erlebst du das im Gespräch mit deinen Kundinnen und Kunden?
Ja, das kann ich nur so bestätigen, ne? Es ist ja auch nur mal ein Fakt und ich glaube, das muss auch jedem bewusster sein denn je, dass die gesetzliche Rente einfach nur noch ein Grundstock sein kann. Ja? Und vor allen Dingen in der Kundengruppe, sagen wir so Anfang 30 bis Mitte 40, ist das Thema schon sehr präsent, da aktiv zu werden, selbst vorzusorgen und nach verschiedenen Möglichkeiten zu gucken.
Jetzt hast du gerade diese Zielgruppe angesprochen, 25, so aufwärts bis 45. Wie wichtig ist es denn da, sich zusätzlich zur gesetzlichen Rente ein zweites oder drittes Standbein aufzubauen aus deiner Sicht?
Ja, ich denke, es ist unerlässlich, ne? Also wenn man sich das ansieht, ich habe jetzt so eine Durchschnittszahl von 1500 Euro Bruttorente im Kopf, im Hier und Jetzt, ja? Und uns ist ja klar, dass das durchaus tendenziell eher fallend sein wird, gleichwohl, was die Bundesregierung sich da einfallen lässt. Und auf der Basis aufsockelnd ist klar, dass man da selber etwas tun muss und selber aktiv werden muss und deswegen unerlässlich an der Stelle. Und gerade in dem Alter eigentlich auch noch, je früher man startet, desto besser natürlich.
Und was erlebst du so in der Praxis? Welche Möglichkeiten nutzen deine Kundinnen und Kunden aktuell typischerweise für ihre Altersvorsorge?
Ja, das ist vielschichtiger geworden, ne? Wenn man das früher doch, glaube ich, komplett sich hat irgendwie von der Bank beraten lassen, nehmen viele das aktuell selbst in die Hand. Was immer wieder aufschlägt, sind halt betriebliche Altersvorsorgen, die auch immer nochmal ein schönes Add-on sind. Das Thema gibt es ja auch schon einen Tucken länger, aber wird, glaube ich, immer breiter und immer wichtiger an der Stelle. Da bin ich ja abhängig dann von meinem Betrieb an der Stelle, ist klar. Die klassische Rentenversicherung gibt es an der Stelle natürlich auch noch, häufig dann wertpapierlastiger, also irgendwo mit Fonds untermauert. Was jetzt gerade sehr, sehr häufig genutzt wird, sind halt ETF-Sparpläne. Ne? Also gerade jetzt bei jüngeren Kunden ist das, glaube ich, so der letzte Schrei, wie man so schön sagt. Und die haben sich natürlich gerade in der näheren Vergangenheit auch extrem gut entwickelt. Naja, und last but not least ist es natürlich das Thema der vermieteten Immobilie, die nach über Mieteinnahmen dir später die Rente aufbauen kann.
Viele denken bei der Altersvorsorge mit der Immobilie ja zuerst einmal so an das eigene Haus oder die eigene Wohnung, in der man selbst wohnt. Jetzt haben wir uns ja heute verabredet und wir sprechen über die vermieteten Immobilien. Warum machen wir das?
Ja, ist nochmal ein ganz anderer Hebel an der Stelle, ne? Die selbstgenutzte Immobilie als solches ist ja auch immer so ein Stück weit, Verpflichtung auch, ne? Das heißt, ich habe da auch kleinere Baustellen, wo was getan werden muss und Co. kann das Ganze jetzt auch irgendwie steuerlich an der Stelle gar nicht absetzen, ne? Ist natürlich toll, ich wohne in meinem Eigenheim, ich nutze das. Ist natürlich eine ganz andere Thematik, viel emotionaler und weniger sachlich, wie wenn ich jetzt eine vermietete Immobilie habe. Die vermieteten Immobilien, die kann ich halt, da kann ich sukzessive aufsockeln, ne? In so einer Immobilie kann ich nur einmal wohnen, klar, ich kann mich da auch stetig verbessern, aber bei der Kapitalanlage kann ich halt mit einer starten, eine weitere hinzugewinnen und da profitiere ich halt an zwei Stellen, während ich bei der selbstgenutzten Immobilie, nur von der Wertentwicklung profitieren kann, sprich das Objekt, was ich heute kaufe, aufgrund Inflation und vielleicht auch, weil ich es ein Stück weit verbessere, ist, wenn ich in Rente gehe, eine ganze Ecke mehr wert, könnte es ja dann auch verkaufen, statt irgendwie weiter da mietfrei zu wohnen und nehme halt die Wertentwicklung an der Stelle mit. Und bei der vermieteten Immobilie habe ich so das Beste aus beiden Welten, sage ich mal. Ich habe halt auch diese Wertentwicklung an der Stelle, ganz, ganz spannendes Thema da auch. Aber ich habe halt auch ein zusätzliches Einkommen, weil wenn die Immobilie komplett oder anteilig bezahlt ist, habe ich ja zusätzliche Einnahmen und Mietüberschüsse. Ja? Und das heißt, ich kann halt bei der vermieteten Immobilie von beiden Seiten profitieren, von einer Wertschöpfung an der Stelle oder eben, wenn ich die Immobilien behalte, später auch mir eine Immobilienrente zahlen lassen.
Also es ist sozusagen, was ich verstanden habe, ist, dass es emotionaler ist, das Eigenheim, wenn ich selber darin wohne. Klar, dann mache ich mir das nach meinen Vorstellungen. Ich habe da Erinnerungen, die damit verknüpft sind. Und ich werde mir wahrscheinlich eher schwer tun, das dann schnell mal zu veräußern. Und so eine Immobilie zur Vermietung, die kaufe ich ja schon unter einer ganz anderen Prämisse. Und dann habe ich im Alter vielleicht, also gehe da wahrscheinlich sachlicher rein, werde da das Nötigste wahrscheinlich tun sozusagen, um da das gut vermieten zu können, und habe dann aber auf lange Frist eben entweder die Miete dann, die ich einnehme als zusätzlichen Rentenbaustein, oder ich verkaufe, wenn mir der Wertzuwachs reicht, die ganze Immobilie und habe dann auf einmal relativ viel Gewinn gemacht. So ist wahrscheinlich der Unterschied, ne?
Korrekt, genau. Ne, dieses Geld kann ich ja auch irgendwie nach 10 Jahren schon bereits rausziehen, vielleicht reinvestieren, irgendwie in ein größere, in ein Mehrparteienhaus, in verschiedene Wohnungen etc. pp. Und ja, was man natürlich nicht vergessen darf, ich habe halt auch bei der fremdgenutzten Immobilie die Möglichkeit, gerade wenn ich im sehr guten Verdienst bin, mir auch steuerliche Vorteile zu erarbeiten, weil ich halt da an verschiedenen Stellen gewisse Dinge absetzen kann. Und das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil, den ich halt bei der selbstgenutzten Immobilie definitiv nicht habe. Ne?
Wann kann denn dann so eine vermietete Immobilie eine interessante Ergänzung zur Altersvorsorge sein?
Ja, ich sag mal so, wie ich es gerade schon erwähnt habe, wenn ich halt eine relativ hohe Steuerlast habe, kann das schon ein Motivator sein, ne? Dass ich einfach sage, selbst wenn sich das Ganze auf den ersten Blick Mieteinnahmen und Rate nicht rechnet, kann es auf dem zweiten, wenn ich mich mit dem Steuerberater hingesetzt habe und der Einwurf ist ganz, ganz wichtig, dass ich das mit einem Steuerberater mir angucke, um individuell meinen Steuervorteil rauszuziehen, kann es durch den Steuervorteil auf jeden Fall dann sich rechnen. Ja? Und das ist eine Betrachtung, die extrem wichtig ist entsprechend. Darüber hinaus, ich sag mal, je früher ich damit starte, desto besser kann sich die ganze Geschichte rechnen, weil ich einfach noch ganz, ganz viel Zeit habe, das bis zur Rente entsprechend zu tilgen. Ich will gar nicht sagen abzuzahlen, das ist immer so das Fernziel, oder es muss auch gar nicht zwingend das Ziel sein, es komplett abzuzahlen. Aber je mehr halt abgezahlt ist, desto weniger Belastung habe ich an der Stelle logischerweise auch. Also von daher ist auch der Faktor, wann ich einsteige, ein ganz, ganz wichtiger. Also zu jungen Jahren habe ich auf jeden Fall hier nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, mir ein richtig schönes Vermögen und eine spätere Rente anzusammeln.
Jetzt hast du gesagt, die Steuerlast, die ich reduziere, das ist ein Vorteil. Und ich kann es auch relativ lange machen, auch tilgen, auch wenn ich dann älter bin. Gibt es noch andere Vorteile, die eine vermietete Immobilie gegenüber anderen Anlageformen, die du jetzt genannt hast, noch hat?
Ja, ganz klar. Also ich arbeite da ja mit dem Geld der Bank. Ne? Also das heißt, man liest es und hört es ja auch immer wieder, dass ich theoretisch auch sowas machen kann, ohne einen Cent Eigenkapital in Hand zu nehmen. Da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dabei, aber in der Theorie und auch in der Praxis ist das letztlich möglich. Ja? Das heißt, ich kann eine Immobilie erwerben, bringe dort wenig oder kein Eigenkapital ein und hebel das Ganze mit dem Kapital der Bank. Ja? Das heißt, ich leihe mir das Geld, habe hier den Kredit, baue mir eine Altersvorsorge auf, eine Rente letztlich auf und habe hier auch im Endeffekt partizipiere an der Wertschöpfung, obwohl ich selber eigentlich gar kein Geld reingebracht habe. Das ist von der Begrifflichkeit schon fast ein bisschen komisch, wenn man sagt Kapitalanlage und ich nehme gar kein Geld in die Hand. Aber solche Situationen gibt es durchaus und das ist natürlich ein großer Reiz im Vergleich zu allen anderen Formen, wo ich schon beim ETF-Sparplan und Co. dann doch aktiv Geld aus meinem täglichen, wöchentlichen, monatlichen Einnahmen beiseite tun muss und entsprechend dort investieren muss.
Und würdest du aber sagen, dass es so ein Zusammenspiel von Immobilien und anderen Vorsorgeformen wie ETFs oder betriebliche Altersvorsorge, wie du sie jetzt genannt hast, Sinn machen?
Definitiv. Definitiv sollte man da optimalerweise einen guten Mix haben. Ne? Da ist man natürlich immer je nachdem, welche Anlagementalität man hat, ne, ob ich da eher konservativer oder irgendwie chancenorientierter bin, habe ich natürlich von dem einen ein bisschen mehr oder von dem anderen ein bisschen mehr oder wie affin ich auch in Bezug auf Immobilien bin oder auf Wertpapiere, werde ich da sicherlich immer irgendwo die Schwerpunkte entsprechend unterschiedlich verteilt haben. Aber es ist ja überall immer ratsam, hier ein bisschen diversifiziert zu sein und einfach zu gucken, dass man hier in verschiedenen Bausteinen investiert hat, um dann an jeder Stelle ein Stück weit irgendwie zu partizipieren. Also da würde ich schon gucken, dass ich aus allen Bereichen das mitnehme, wo ich da am meisten Chancen für mich sehe und was am besten auch zu mir passt.
Wenn jemand sagt, ich würde gern eine Wohnung als Altersvorsorge kaufen, wie funktioniert denn dieses Modell grundsätzlich?
Ja, da muss man erstmal gucken, was so das erste Ziel, das primäre Ziel ist. Das können ja unterschiedliche Dinge sein. Also selbst wenn es irgendwie als Altersvorsorge gedacht ist, ist ja da die Frage, möchte ich selber Kapital letztlich einbringen? Wie viel Kapital möchte ich einbringen? Bin ich bereit, monatlich ein bisschen was zu investieren an der Stelle? Und in welcher Größenordnung soll das Ganze sich auch abspielen? Das Ganze muss man natürlich ein Stück weit auch immer im Kontext des Einstiegsalters halt auch sehen. Ich sag mal so, wenn wir wirklich hier den 25-Jährigen haben, da ist ja noch ganz, ganz, ganz viel Zeit, da ist das Einkommen vielleicht noch nicht ganz so hoch, aber kann man halt mit einer kleinen Wohnung entsprechend starten und ja, kann dann irgendwie in den weiteren Jahren weitere Wohnungen hinzugewinnen. Wenn ich hier ein bisschen später und ein bisschen weiter im Leben bin, so wie es bei mir letztlich ist, ist vielleicht ein gewisses Kapital da und das die Lebensarbeitszeit nicht mehr ganz so lang und dementsprechend das Ganze ein bisschen geraffter. Ne? Und da muss man erstmal die Ist-Situation aufnehmen. Also wo stehe ich gerade, was bin ich bereit dafür zu tun und auch was ist mein Ziel. Ne? Und da kann ja auch eben das Thema des Steuersparens im Fokus liegen. Wenn ich jetzt wieder an meine Altersklasse denke, weil eventuell vielleicht das Einkommen entsprechend gut ist, dann gucke ich natürlich da nach anderen Investments, als wenn es jetzt eben der zitierte 25-Jährige ist, der sagt, komm, ich weiß, ich muss da was tun, ich möchte was tun, ich möchte erstmal einen kleinen Einstieg gewähren und bekommen. Dann würde man da natürlich ein bisschen anders halt auch nach einem geeigneten Invest suchen halt.
Okay, also kann man nicht sagen, es gibt jetzt dieses eine Modell, sondern man guckt halt genau, was ist eigentlich mein Ziel? So, habe ich mehr Zeit, habe ich weniger Zeit?
Genau. Ich würde auf jeden Fall immer mit den Zielen entsprechend halt irgendwo starten, ne? Und dann einfach, wie gesagt, gucken, was bin ich bereit, dort letztlich zu investieren, um einfach dann die Finanzierung ein Stück weit aufzustellen, zu gucken, in welcher Größenordnung soll oder möchte ich investieren. Und dann, wenn wir halt über das Thema Immobilie reden, brauche ich natürlich auch das passende Objekt. Ne? So, und da ist natürlich auch die Frage, in welchem Kreis möchte ich da agieren. Ne? Also ich finde es da immer, glaube ich, gerade im Einstieg ganz wichtig, dass es so im Umkreis der eigenen Lage ein Stück weit ist. Ne? Da gibt es natürlich auch ganz, ganz tolle Karten von Anbietern, wo man sehen kann, wo man deutschlandweit sehr gut investieren kann. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, aber ich glaube, das ist dann eher so Level 2, 3, 4. Für die erste Immobilie, glaube ich, ist es immer ganz gut, weil man auch ein bisschen besseres Gefühl für die Lage und Co. hat, wenn man so ein bisschen sich in seinem eigenen Dunstkreis da irgendwie tummelt und das Ganze so ein bisschen letztlich angeht. Ja, und wenn ich dann das passende Objekt habe, na, dann geht es natürlich entsprechend weiter. Man muss dann die Miete beäugen, ist an der Miete etwas zu tun, muss ich vielleicht das Objekt neu vermieten, vielleicht vor der Vermietung auch selber noch ein bisschen was investieren. Also die weiteren Schritte hängen dann ganz stark davon ab, was für ein Objekt ich ein Stück weit ins Auge genommen habe.
Ist es in der Realität bei dir häufiger so, dass Menschen ihre eigene Immobilie, also zur Eigennutzung schon haben und dann eine vermietete Immobilie kaufen? Oder ist das der gleiche Prozentsatz sozusagen so, der vielleicht gar nicht im Eigenheim wohnt und trotzdem eine vermietete Immobilie kaufen möchte oder eine Immobilie zum Vermieten kaufen möchte?
Ja, ich denke, das hält sich ein Stück weit die Waage. Ne? Aber ich glaube, gerade wenn es halt hier um den jüngeren Einstieg letztlich geht, dann ist da vielleicht noch nicht das eigengenutzte Objekt da. Und es ist auch manchmal verrückterweise so, dass vielleicht ein 25-Jähriger, der jetzt irgendwie frisch im Job ist und noch nicht ganz so lange im Job ist und vielleicht auch noch nicht so eine hohe Einkommensklasse erworben hat, dass der das gleiche Objekt, ich weiß nicht, sagen wir mal 200.000 Euro, für die Selbstnutzung gerade gar nicht finanziert bekäme, ja, aber im Rahmen der Vermietung, weil ich ja zusätzliche Mieteinnahmen habe, dass er sich damit halt diese Immobilie erwerben kann. Ne? So, und deswegen dementsprechend auch die Entscheidung erstmal für die Vermietung ist. Generell scheiden sich da ja die Geister, was im Endeffekt jetzt der richtige Weg ist. Rein wirtschaftlich betrachtet gibt es genug Experten und ich denke da an ein paar Investoren, die sagen, dass die Selbstnutzung an der Stelle wirtschaftlich eigentlich Quatsch ist. Aber das haben wir eingangs ja schon gesagt, ne? Dass das selbstgenutzte Haus ist stark von Emotionen und Co. geleitet. Da sage ich ganz klar, auch privat, ich möchte schön wohnen, möchte darauf entsprechend nicht drauf verzichten. Das ist es mir wert, aber rechnerisch wird es wahrscheinlich sogar so sein, dass halt die vermietete Immobilie unter rein wirtschaftlichen Aspekten in Excel-Tabelle irgendwie tendenziell die bessere Entscheidung wäre, ja.
Ja, kommt dann doch Emotion und Sachlichkeit dann häufig.
Absolut, absolut. Kopf und Bauch, ne?
Du hattest jetzt eben auch schon gesagt, und auch das hört man ja auch immer wieder, Immobilien kann man auch ohne Eigenkapital kaufen. Wie realistisch ist das aber denn jetzt so wirklich?
Ja, es wird immer so verteufelt, dass das völlig unrealistisch ist. Das würde ich aber gar nicht so sehen. Es ist natürlich so, wenn ich ohne Eigenkapital eine Immobilie finanzieren möchte, dann guckt die Bank natürlich genauer hin, ne? Weil die Bank möchte natürlich auch schauen, irgendwie ihr Risiko so ein Stück weit in Grenzen halten. Ja, eine sehr gute Bonität ist an der Stelle natürlich wichtig. Und das A und O ist natürlich auch, dass die Immobilie der Bank gefällt. Also sowohl was Lage, Ausstattung, vielleicht auch Mietpotenzial letztlich angeht. Und das ist das A und O. Die Immobilie muss ich tragen, die muss ich rechnen. Und wenn ich natürlich mit einem Objekt komme, was eigentlich schon über Preis gekauft wird, dann ist das Thema relativ illusorisch, das Ganze ohne Eigenkapital entsprechend zu machen.
Und wie muss so die Bonität dann aussehen? Also wann funktioniert das wirklich?
Ich finde fast, die Immobilie ist, glaube ich, da noch viel, viel wichtiger. Ja, also die muss auf jeden Fall halt passen, aber die Bonität entsprechend auch. Wenn ich da wirklich kleine Überdeckungen habe, langt das nicht. Also da muss ich schon mit einer ordentlichen Bonität entsprechend überzeugen, weil auch das Ausfallrisiko, das Mietausfallrisiko da eine Rolle spielt. Ne? Also wenn ich das mit der Miete, einen Überschuss habe von 50 oder 100 Euro, dann wird die Bank sicherlich sagen, alles schön und gut, aber es ist halt wirklich so ein Zusammenspiel. Ne? Also es kann auch sein, dass jetzt gerade eine knappere Geschichte ist, wo aber klar ist, ich dürfte eigentlich per sofort nach Kauf die Miete erhöhen, dann verbessert sich die Situation. Ne? Und da ist es natürlich so, dass man da gute Argumente sammeln muss, das Ganze gut aufbereiten muss und der Bank entsprechend schmackhaft präsentieren muss. Und dann hat man da durchaus Chancen. Ne? Und ich sag mal so, ohne Eigenkapital. Es gibt ja auch die Variante, gegebenenfalls Immobilien, die in der Familie sind, entsprechend zu beleihen. Dann habe ich ja auch kein Eigenkapital von mir eingesetzt, sondern sage zum Beispiel bei 200.000 Euro, ich stelle auf das Objekt der Eltern 50.000 oder 70.000 ab. Die Bank hat dann ihr Risiko entsprechend verteilt. Das Ganze rechnet sich wunderbar und ich habe trotzdem da hier ohne einen Cent selbst in die Hand zu nehmen, eine solide Situation der Bank präsentiert und kann trotzdem ohne Eigenkapital das Ganze finanzieren.
Also es ist so ein Zusammenspiel aus der eigenen finanziellen Situation, der Perspektive vielleicht auch ein Stück weit und der Qualität der Immobilie. Und was ich verstanden habe, ist wichtig, sozusagen so einen guten Case daraus zu machen der Bank gegenüber. Also zu sagen, ich habe mir das genau angeguckt, das ist meine Situation. Wie du sagtest, jetzt ist eben irgendwie dann und dann ist beispielsweise eine Mieterhöhung möglich. Oder meine Situation wird sich irgendwie auch bald ändern oder so, dann kann ich das gut der Bank verkaufen.
Definitiv. Also hier einfach nur die Zahlen, Daten, Fakten rüberschmeißen. Ich denke, dass generell für eine gute Immobilienvermittlung immer wichtig ist, das Ganze halt die Pro und Kontras ein Stück weit aufzuzeigen, auch die Kontras durchaus, ne, aber hier auch einfach die Perspektive aufzuzeigen, weswegen diese Immobilie und diese Finanzierung funktionieren wird und die Bank sich darüber keine Gedanken machen muss. Das ist ja am langen Ende das, worum es hier auch auf Bankenseite geht. Hier möchte ja keiner irgendwem irgendwas verbauen, sondern es geht einfach darum, ist das Ganze solide, wird das Ganze immer funktionieren und dann ist eine Bank da auch happy, wenn man die Entwicklungspotenziale auf Objekt, aber halt auch auf Kundenseite direkt halt aufzeigt und dann glaube ich, dass das Ganze durchaus häufiger funktioniert, als sich die meisten sich vorstellen.
Ich hätte verstanden, je nachdem, was ich für ein Ziel habe, gehe ich erstmal vielleicht auch zum Steuerberater, lass mich beraten, was da für Möglichkeiten für mich sinnvoll sind. Dann gehe ich vielleicht zu einem Spezialisten für Baufinanzierung mit meinem Ziel und lass mich da beraten, was überhaupt möglich ist. Und dann gibt es ja so das Konstrukt der Finanzierung selbst. Also ist das dann auch ein Annuitätendarlehen? Wie ist die Zinsbindung? Ist das dann eigentlich genauso wie bei einer Immobilie zur Eigennutzung?
Ja und nein. Ne? Klar sind im Endeffekt die gleichen Zinsbindungen und Co. stehen hier ein Stück weit zur Wahl. Aber die Herangehensweise ist ja in der Regel schon eine andere. Ne? Also das Thema der Zinsbindung wird dann sehr, sehr häufig eher so 10 Jahre festgenommen. Also ich sag mal so die Mindestgröße, die man letztlich nimmt, das hat da zwei Gründe. Auf der einen Seite sind gerade die Zinsen ja auch nicht so attraktiv, dass man sagt, das muss ich mir unbedingt länger binden und länger eintüten. Das war sicherlich 2020 plus minus deutlich anders, dass man da auch vielleicht mal 20, 30 Jahre festgenommen hat. Im Hier und Jetzt würde ich tendenziell auch eher zu 10 Jahren tendieren. Das kommt eben aufgrund der Zinssituation häufig. Der Grund, dass es so gewählt wird, aber eben auch, dass ich ja nach 10 Jahren theoretisch die Möglichkeit habe, das Ganze steuerfrei zu verkaufen. Also das ist halt auch ein Grund, weswegen man sagt, komm, machen wir 10 Jahre fest und beäugen die Situation danach noch einmal komplett neu. Darüber hinaus ist es so, dass eben natürlich der Tilgungsansatz versucht wird, so gering wie möglich zu halten, dass halt die Gesamtbelastung der Bank sich optimalerweise mit der Mieteinnahmen auch schon zu Beginn deckt. Perspektivisch wird das durch Mieterhöhung ja durchaus ohnehin das Ziel oder der Fall sein, aber dass es möglichst früh schon so ist und ich sag mal, der Cashflow, wie man so schön sagt, dadurch nicht belastet ist. Das ist schon eine Herangehensweise, dass man da schon versucht, die Rate deutlich, deutlich niedriger zu halten. Bei der Selbstnutzung ist doch ein Augenmerk eher darauf, zeitnah oder zügig fertig zu werden. Das ist schon ein anderer Pack an bei der Kapitalanlage.
So eine vermietete Immobilie klingt ja erstmal echt ganz gut. Ich habe das dann alles mit dir besprochen. Das klappt alles, die Bank macht auch mit. Und dann ist das ja erstmal ganz nett, wenn ich dann sogar Rate und Miete, hast du gesagt, im besten Fall decken sie sich. Irgendwann ist es ja dann wahrscheinlich so, dass ich immer weniger abzahlen muss. Ne? Wenn ich dann vielleicht sogar fertig bin, dann habe ich so die Miete nur noch und dann habe ich so eine Art passives Einkommen. Aber ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht, oder? Welche Risiken sollte ich denn noch beachten?
Naja, du kriegst ja regelmäßig auf RTL 2 präsentiert, ne? Also als wenn das so immer so wäre, das ist natürlich nicht der Fall. Also wir haben im Endeffekt hier natürlich ein paar Dinge, die man beachten muss. Ja? Das heißt, ich kann ja durchaus mit dem Mieter Ärger haben. Ja? Da kann man das, glaube ich, auch noch so gut prüfen. Das kann durchaus immer passieren. Ne? Also das Leben schlägt auf Mieterseite halt manchmal auch zu und dann gibt es da vielleicht Störungen, Mietausfälle und Co. Das muss man ein Stück weit im Hinterkopf haben. Ist aber absolut nicht die Regel. Das wird viel zu stark überzeichnet in meinen Augen. Was man auf dem Schirm haben muss, ist natürlich auch, dass wenn der Mieter ausziehen sollte, gegebenenfalls auch nochmal eine kleinere Renovierung oder so nötig wäre. Ja, deswegen sollte man gucken, dass man so ein bisschen was zur Seite legen kann, um eben dann die Böden vielleicht nochmal auszutauschen und danach nochmal deutlich bessere Vermietung hinzubekommen. Zudem ist es natürlich auch so, dass halt ja, ein Mieter auch ab und zu bekümmert werden muss. Da gibt es ja manchmal kleinere Dinge, irgendwie, die geregelt werden müssen. Kleinstreparaturen kann man über die Miete natürlich auslagern, aber es kann ja dennoch sein, dass da irgendwie Dinge irgendwie kaputt gehen oder repariert werden müssen und da muss man sich halt ein Stück weit schon kümmern. Es ist jetzt nicht so, ich sag mal, die total passive Geldanlage. Natürlich gibt es Hausverwaltungen und Co., die das dann auch ein Stück weit mit abdecken, aber das will ja auch bezahlt werden, das lassen die sich halt an der Stelle auch bezahlen. Generell muss man natürlich auch gucken, dass die Kaltmiete jetzt nicht 1:1 komplett immer auf deiner Seite bleibt, ne? Weil aus den Nebenkosten es eben auch nicht umlagefähige Kosten gibt, die du halt aus der Kaltmiete bedienst. Also es ist aber schon von der Herangehensweise bei der Berechnung, glaube ich, schon ein Stück weit zu differenzieren. Aber ich denke, das sind so die Fälle, die man ein Stück weit im Hinterkopf haben muss, dass das mal Leerstand passieren kann. Das ist, wie gesagt, auch gar nicht so dramatisch, dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen was dann tun kann, um es dann nachher noch besser zu vermieten. Also manchmal ist ja auch, wenn ich einen Mieter übernommen habe, sind die Möglichkeiten der Mietsteigerung ja oder Mietanpassung ja auch begrenzt. Wenn eben er dann ausziehen sollte und man macht das Ganze nochmal schön, hat man vielleicht eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das auch zum aktuellen Mietkurs dann auch zu vermieten.
Jetzt sagtest du das Thema eben Leerstand, ne? Da kann ich mich ja gewissem Maße vor schützen. Kann ja einfach passieren, dass die ausziehen wollen und dann finde ich nicht so schnell jemanden neuen. Da sagtest du, also klar, da kann ich irgendwie die Zeit nutzen und kann im Zweifel das nochmal neu machen oder renovieren, damit ich ein bisschen mehr Miete bekomme. Aber da gibt es auch nicht sowas wie eine Versicherung oder sowas wahrscheinlich, ne?
Ach, da kann man sich sicherlich auch versichern, das kostet aber natürlich immer viel Geld, ne? Also ist immer so, wenn ich im Endeffekt die Immobilie in einer ordentlichen Lage mir wähle, glaube ich, brauche ich mir in der Neuzeit, wenn das Objekt im ordentlichen Zustand ist, keine Sorge, um die Neuvermietung zu machen. Also wir sehen es ja andersrum, wir wollen jetzt in Berlin oder so gucken, so eine ganz andere Nummer, ja, aber jetzt hier in NRW, da ist so viel Bedarf, wir lesen es ja auch immer wieder, dass viel zu wenig Wohneinheiten letztlich da sind und dadurch, dass der Neubau immer noch so krankt, wird eben dieses Missverhältnis nochmal deutlich größer, ja, und das ist natürlich für die Vermieter eine ordentliche Geschichte. Ist das Objekt in einem guten Zustand, werde ich sehr zügig und sehr schnell auch wieder vermietet bekommen. Je ländlicher ist der natürlich unterwegs bin, desto schwieriger kann es werden. Aber gerade wenn ich mir halt eine Immobilie wähle, die irgendwo halbwegs städtisch oder in Schlagdistanz zur Stadt sind, glaube ich, werde ich mir da über die nächsten Jahre nicht wirklich Gedanken machen müssen, dass ich meinen Mieter nicht adäquat ersetzt bekomme.
Wenn ich jetzt so eine Immobilie Selbsterwerbe, dann ist ja so ein Annuitätendarlehen häufig eine Variante und manchmal gibt es ja diese Tilgungssatzwechsel oder sowas. Wäre das das, was ich in der Situation auch nutzen könnte?
Ja, durchaus. Ne? Tilgungssatzwechsel bedeutet ja nur, dass ich die Tilgung variieren kann. Wie ich vorhin gesagt habe, versuchen wir natürlich eingangs schon, die Tilgung so niedrig wie möglich zu halten, um halt den Cashflow nicht so sehr zu belasten. Ja? Wenn ich natürlich ein bisschen höher in der Tilgung rangegangen bin, weil mein Ziel es eben ist, in den nächsten 20 Jahren das abzuzahlen, und dann habe ich da Leerstand und habe die Möglichkeit, weil ich meinen Tilgungssatzwechsel damals in den Vertrag habe schreiben lassen, von meinetwegen 3% oder 2,5% auf 1% zu senken, ist das natürlich eine Variante. Ja, kann man durchaus machen. Meistens fängt man aber so niedrig an, dass der Tilgungssatzwechsel an der Stelle nicht wirklich hilft. Also sag mal so, wenn es da wirklich eng werden sollte und da alle Stricke reißen, ist, glaube ich, auch eine offene Kommunikation mit der Bank immer hilfreich, dass man da für einen Monat auf zwei vielleicht die Tilgung mal aussetzt. Aber ja, auch so ein Mieter hat ja Kündigungsfristen, und wenn ich von da an direkt loslege, mich um Nachmieter zu kümmern, sollte das Ganze halbwegs lückenlos denkbar sein und möglich sein, und dann sollte man in diese Situation einfach nicht kommen. Ne?
Jetzt haben wir ja schon ganz viel beleuchtet, dass es als Baustein Sinn macht, so die vermietete Immobilie, dass man auch andere Anlagemöglichkeiten wie ETFs etc. noch in Betracht ziehen sollte, dass man sich das Ziel klar machen sollte, möchte ich eben, wie alt bin ich, wie möchte ich das wieder verkaufen, die Immobilie, wann will ich sie wieder verkaufen, das sollte ich mir alles überlegen, sollte auch überlegen, ob ich meine Steuerlast beispielsweise damit reduzieren will, kann ich mit dem Steuerberater besprechen und so weiter. Wenn wir jetzt das nochmal so ganz eindampfen, was wir jetzt alles schon besprochen haben, und es versuchen nochmal in einer Antwort so zusammenzufassen, für wen eignet sich eine Immobilie als Altersvorsorge und für wen eher nicht?
Eignet sich für jeden, der der ein gewisses Potenzial ausschöpfen möchte, der auch etwas gewinnorientiert arbeiten möchte, der auch bereit ist, sich in dieses Thema so ein bisschen einzufinden und mit diesem Thema letztlich wachsen möchte. Ja, wenn ich jemanden haben möchte, der sagt, ich möchte 300 Euro im Monat bezahlen, dafür möchte ich nachher, weiß ich nicht, 1000 Euro Rente haben, aber sonst mich darum nicht kümmern, dann ist das sicherlich das Thema Immobilien nichts für denjenigen. Aber ich stelle gerade eben bei diesen 25- bis 30-Jährigen, heutzutage ist es ja auch im Internet relativ easy, ne, mit ChatGPT und keine Ahnung was, mir ein gewisses Grundwissen dort anzueignen. Und wenn ich dann sage, das ist ein Thema, da möchte ich gerne rein, da möchte ich mich gerne probieren, dann kann ich, glaube ich, mit einer Investition von 100, 150.000 Euro, und dafür kriegt man ja auch schon mal eine kleinere Wohnung, kann man ja nicht wirklich viel verkehrt machen. Und dann lebt man ein wenig und lernt man ein wenig am Projekt. Und dann ist das genau das Richtige und wird man viel Spaß haben. Und ich glaube auch, dass dann die Zahl der Wiederholungstäter beachtlich ist.
Fand ich auch ganz spannend, dass du gesagt hast, dass es durchaus die Konstellation gibt, dass ich mir ein Objekt nicht leisten kann als zur Eigennutzung, dass da die Bank vielleicht nicht mitspielt, aber dass es durchaus für die Vermietung Sinn machen kann. Das fand ich nochmal einen ganz interessanten Gedanken.
Völlig verrückt auch auf den ersten Blick, wo man denkt, Mensch, mieten muss ich irgendwo, aber muss ich ja auch, ne? Aber für einen Mietvertrag muss ich auch keine Bank befragen, ja, und wenn ich aber hier so ein Objekt erwerbe und das Ganze nüchtern runtergerechnet wird und ein Großteil der Rate oder die komplette Rate über den Mieter getragen wird, dann bleibt der Rest über fürs Leben und dann funktioniert das Ganze, aber ist schon so, auf den ersten Blick denkt man, verrückt, ja.
Wenn man sich das Ganze jetzt noch mal ein bisschen mehr zusammendampft, was würdest du denn Menschen noch raten, die überlegen, eine eigene Immobilie zur Altersvorsorge zu kaufen, also und zu vermieten? Ich habe jetzt verstanden, so ein bisschen Mut ist vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, nee, dass man sich im Endeffekt da aber auch ordentlich beraten lässt. Also nicht nur ChatGPT, sondern einfach vielleicht auch im Bereich der Finanzierung guckt, dass jemand da ist, ein Vermittler da ist, der so ein bisschen den Weitblick auch hat. Ja, auch vielleicht ein bisschen Erfahrung im Bereich Kapitalanlage und wo man dann auch ja mal von den Erfahrungen, die derjenige gesammelt hat, entsprechend profitieren kann. Dann braucht es halt irgendwie an der Stelle noch das passende Objekt. Ne? Also das ist natürlich ganz klar. Aber einfach offen auf das Thema zugehen, es nicht total überpacen, ne? Dass man nicht sagt, so, ich will das jetzt und ich kaufe da jetzt, sondern einfach, dass man diese Teilaspekte so ein bisschen im Auge hat. Und wenn man dann sagt, jo, das passt, dann einfach machen. Ne? Weil wenn man da zu viel nachdenkt, findet man immer einen Grund, weswegen das gerade nicht gut ist. Die Immobilienpreise steigen stetig, ne? Inflation wird durch Kauf dein Freund. Ja? Das heißt, bei 2% Inflation ist in 10 Jahren die Immobilie 20% und mehr im Wert gestiegen. du hast 1% oder 1,5% getilgt, das heißt, du hast nachher 15-20% getilgt und da bleibt halt ein Gap, was dein Gewinn ist. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild und eine schöne Motivation, sich diesem Thema dann irgendwie zu öffnen.
Das stimmt, klingt verlockend. Ganz lieben Dank, Björn, für all die Einblicke. Ich habe ganz viel gelernt und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch.
Super, Anna, danke dir. Und wenn jemand da was hat, sehr gerne auf uns zukommen.
Wir hoffen, ihr habt ganz viel gelernt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne an hausgefragt@drklein.de. Lob, Kritik und Themenwünsche sind dort auch ganz herzlich willkommen. Und wenn ihr weitere Informationen wünscht, dann guckt auf www.drklein.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen bei TikTok, Instagram oder Facebook. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.